HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen guten Tag. Der Doppelkopf ist heute eigentlich ein Dreifachkopf, obwohl wir nur zu zweit sind hier im Studio. Aber ein Dritter ist dabei. Der eine, Friedrich Stolze, Journalist, Autor, Satiriker, Herausgeber, ein liberaler und durch politischer Mensch. Überzeugter Frankfurter Bürger, Mitte des 19. Jahrhunderts, seiner Zeit weit voraus. Gerade wurde sein 200. Geburtstag nicht nur in Frankfurt ausgiebig gefeiert. Und der andere leibhaftig da. Frank Lehmann, Journalist, Autor, Börsenguru im Unruhestand, leidenschaftlicher Hobby-Theatermacher und stolze Verehrer. Regelmäßig steht der beste Berliner Frankfurter, vor Jahrzehnten zugereist, mit seinem Stolze-Programm auf der Bühne und beweist, wie aktuell die Texte dieses liberalen Freigeists immer noch sind und wie weit der seinerzeit voraus war und wie viel Spaß sie machen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem Freigeist über einen Freigeist. Viele von Ihnen zu Hause hören vermutlich heute zum ersten Mal, was Frank mit Friedrich, was Lehmann mit Stolze zu tun hat. Herzlich willkommen, Frank Lehmann.
Ja, danke schön.
Sie haben mal gesagt, dass Friedrich Stolze der Frankfurter ist, den Sie am liebsten mal getroffen hätten.
Ja, jeder redet von Goethe. Und Goethe war ja ein Feigling, der ist abgehauen. Der ist mit 26, weil er zu viel Steuern zahlen musste. Aus seiner Sicht hat er Frankfurt den Rücken gekehrt und ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bis zu seinem Lebensende gerade noch mal 6-mal flüchtig nach Frankfurt gekommen, ist immer nur in Weimar geblieben. Und er wird verehrt in Frankfurt als der Sohn dieser Stadt. Und ich finde, das ist genau verkehrt. Der Stolze ist der eigentliche Sohn dieser Stadt. Er ist immer hier geblieben, hat die Stadt verteidigt. Die ist von Preußen belagert worden. Er hat in einer Schmähkritik, die ja sehr aktuell ist, hat er den damaligen Kanzler Bismarck als sowas von an die Wand gestellt mit Texten. Das glaubst du gar nicht. Da ist Herr Böhmermann ein Schatten seiner selbst. Und deswegen sage ich, also der Stolze, Gott sei Dank ist er jetzt zum 200. Geburtstag so ein bisschen hochgehoben worden. Und er ist ja nicht nur Lokalpoet, er ist nicht nur Mundartautor, haben ja viele gesagt, das reicht, sondern er ist, wie Sie schon gesagt haben, Patriot und er hat Frankfurt bis zum Messer verteidigt und er hat die Demokratie verteidigt, er war beim Hambacher Fest 1832 dabei und das war Goethe nicht. Goethe war sehr früh in Adelstand und deswegen ist für mich Stolze der eigentliche Frankfurter Poet.
Was hat Stolze denn in Frankfurt oder auch in Deutschland nicht gepasst? Er hat sich ja sehr gern mit den Obrigkeiten angelegt.
Er hat sich immer mit den Obrigkeiten angelegt und vor allen Dingen war ja die Frankfurt die freie Reichsstadt, war sie bis 1866, dann kamen die Preußen. Und die Preußen haben hier den Gürtel angezogen und da hat er dagegen revoltiert, hat auch mit seiner Laterne, das war die berühmte Wochenschrift, bissig, ähnlich wie es heute Titanic gibt. Und das war damals das Blatt für die Frankfurter. Die haben sich reingesogen, was dieser Mann geschrieben hat, was ihm missfallen hat an der Obrigkeit. Da kamen die Preußen und dann haben sie das Ding verboten und dann musste er mal außer Landes, das war glaube ich das einzige, zweimal. Einmal musste er nach Königstein, das ist ja gerade um die Ecke. Und das erste Mal haben ihn die Preußen verbannt und dann musste er nach Stuttgart. Der ist ja über Umwegen wieder hergekommen, relativ schnell. Aber jahrelang war seine Laterne verboten, weil er ganz bissig auch gegen Bismarck vorgegangen ist. Und dann ist sie wieder eingeführt worden, da waren die Frankfurter glücklich und dann haben sie wieder ihre Laterne gehabt, ihre Wochenzeitschrift.
Das Wort als Waffe, da kommt er Ihnen ja sehr nah, oder?
Wieso? Wieso als Waffe? Naja Gott, ich bin nicht in der tollen Lage wie so ein Satiriker, der mit den Worten spielt. Und ich kann ihn auch vergleichen, er ist ja lutherisch. Ist ja die erste Mischehe, die in Frankfurt mit seiner Marie, die war katholisch und er war evangelisch, also lutherisch. Und ist die erste Mischehe, die hier zum Erfolg geführt hat. Die Katholen waren ja dagegen. Ich bin übrigens auch in einer Mischehe. Auch da waren die Katholen dagegen. Deswegen sind meine Frau und ich evangelisch getraut worden. Also er war immer ein Rebell, so eine Mischung aus Michael Kohlhaas und Martin Luther. Und das ist das, was mich fasziniert. Rebellisch sein und bei dieser Gelegenheit auch Standhaftigkeit beweisen, Geradlinigkeit beweisen. Wo haben wir das heute in der Politik?
Aber wir suchen ja auch ein paar Parallelen zwischen Ihnen und Stolze. Also wenn ich jetzt sage, das Wort als Waffe ist vielleicht ein bisschen stark, aber klare Worte finden für nicht immer klare Sachverhalte, das ist doch...
Nö, das ist richtig. Ich bin ja so ein bisschen im Finanzgebiet zu Hause. Eine andere Sache war Stolze. Er hatte die breite Politik vor der Nase gehabt. Ich habe mich mehr um Finanzen gekümmert. Auch da musste ich mal den Finger in die Wunde legen und mal Klartext reden. Klare Kante, wie Müntefering gesagt hat. Das kannst du im Finanzwesen, findet das viel zu selten statt. Ich wundere mich, dass die Leute nicht aufgrund der Zinslage, über die wollen wir ja heute nicht reden, nicht schon längst auf die Straße gegangen sind und sagen, unser Erspartes wird weg. Da ist der Deutsche sowas von diszipliniert. Also zu Stolzes Zeiten, Stolze, der hätte da auf den Putz gehauen, wenn er keine Zinsen bekommen hätte.
mit Satire zum Widerstand. Wie kam das denn an? Bei den Frankfurter Bürgern und im Umland?
Er war der Liebling der Frankfurter. 1891 zu seiner Beerdigung sind, so hieß es, die Hälfte der Frankfurter dem Zug sind gefolgt und die Hälfte haben Spalier gestanden. Also ganz Frankfurt war auf den Beinen. Da merkt man, was er bewirkt hat. Er war ja auch ein liebevoller Familienvater. Er war hochsensibel, der Junge. Also er hat alles, was man im Grunde genommen von einem Menschen erwartet. Geradlinigkeit, einfühlsam, Nächstenliebe, alles Mögliche. Er hat auch noch 12 Kinder gehabt. Das kommt ja noch hinzu. Dieser Mann, also fruchtbar in jeder Beziehung. Und das, ja, die Frankfurter hingen an ihm. Und deswegen war es ein Riesenbegräbnis damals gewesen.
Muss man ein Theatermann sein, um auch in der Realität gut zu bestehen? Frage ich jetzt Frank Lehmann.
Als Journalist, der im Fernsehen ist, da gebe ich Ihnen recht, ja. Da muss man ein bisschen Schauspielerei mitbringen. Das hat mir ein bisschen geholfen. Ich war am Anfang auch ein bisschen zögerlich mit Fernsehen. Da siehst du das blöde Auge da vor dir und weißt, dahinter sitzen Leute, aber du hast keine Reaktion. Um dich herum auch nichts, stehen stumm irgendwelche Kameraleute. Das musst du lernen. Und wenn du da ein bisschen Schauspielerei gemacht hast, das war für mich der Einstieg beim Hessischen Rundfunk auch, als ich plötzlich überraschende Sendung moderieren sollte und ich habe die Themen alle drin gehabt, weil ich mitgearbeitet habe an der Sendung und plötzlich sagt der Chefredakteur, der eine ist ausgefallen, du musst jetzt moderieren. Da habe ich gesagt, oh Scheiße, schaffe ich nicht. Aber dann kommt so das bisschen Schauspielerblut und habe ich gedacht, okay, probier's, das hat funktioniert.
Was war denn zuerst da, das Schauspielerblut oder das, was Sie im Fernsehen dann gelernt haben? Was bedingt was, wenn Sie heute jetzt zum Beispiel mit Stolze oder auch mit Goethe auf der Bühne sitzen?
Also erst war ich ein relativ nüchterner Journalist, der an sich Wirtschaftler werden wollte. Ich habe Wirtschaft studiert und habe gesagt, ich werde Manager. Da war ein Aushang an der Uni und da hieß es, Sie kommen in der ganzen Welt rum, kommen Sie zu uns, war so ein Nahrungsmittelkonzern, Name ist uninteressant. Der hat gesagt, international können Sie Manager sein und Sie reisen durch die ganze Welt. Das war mein Ziel. Und dann kommt plötzlich mein alter Arbeitgeber, die Frankfurter Rundschau, bei der ich übrigens nicht Journalismus, sondern Kaufmann gelernt habe, Industriekaufmann, die kam und hat gesagt, Lehmann, Sie waren doch mal bei uns. Ich habe gesagt, ja, aber in der Redaktion war ich nicht. Er macht nichts. Sie waren doch Ruderer. Ja, ich sage, Ruder, in der Schule war ich Ruder und ich kenne auch jeden und interessiert mich auch. Unser Ruderchef ist ausgefallen, leider gestern Abend verstorben. Oh, sagt, tut mir leid, wie alt war er denn? 89. Oh, das geht ja noch. Und dann haben die gesagt, wir müssen aber dringend die Rudermeisterschaften in Duisburg besetzen. Wir sind da angemeldet. Ja, und was habe ich damit zu tun? Sie fahren hin, Sie kennen die Namen, Sie kennen die Ruderer, Sie kennen die Taktik, Sie können uns am Telefon berichten und wir machen dann einen Bericht raus. Da bin ich hingefahren, schwitzend, habe ich hinterher das Telefon ergriffen, habe dann irgendwas runtergegeben, ich weiß nicht was. Am Ende hörte ich nur immer und weiter am Ende des Hörers und weiter und dann, nach einer halben Stunde war ich fertig. Habe ich gesagt, na, das kann ja gut werden. Am nächsten Morgen schlage ich die Frankfurter Rundschau auf. Riesenbild, nicht von mir, sondern von den Ruderern. Von unserem nach Duisburg entsandten Fachmitarbeiter Frank Lehmann. Den Artikel, das ist der Hammer gewesen. Habe ich gedacht, wie kann man sowas machen? Und da habe ich gedacht, du, Wirtschaft ist ganz schön, aber Journalismus ist vielleicht doch auch schön. Und habe die Seiten gewechselt.
Hat Ihnen gefallen, gefällt Ihnen, hat Stolze gefallen? Damals vermutlich auch.
Ich habe Stolze noch gar nicht so verinnerlicht, muss ich ehrlich sagen. Als ich dann irgendwann das in 60er, 70er sein Wählerlied in die Hand bekam, er hat ja auch sich über die Politik, wie Sie ja schon zu Recht gesagt haben, hinreichend geäußert und auch sehr intensiv damit beschäftigt, also habe ich gedacht, Mensch, guck mal, solche Typen brauchen wir auch, beschreibt, das macht er auch noch in den Mundart und Dialekt. Ich habe immer nur lieblichen Dialekt erlebt gehabt, so nette Verse. Und plötzlich kommt so einer und haut dir so Hämmer in die Gegend. Und ich dachte, das ist toll.
Können wir mal hören?
Das Wählerlied von Stolz. Jawohl. Wählerlied, das ist aus dem Jahr 1867, muss man überlegen, das ist 150 Jahre her. Wählt, wer ihr wählt, ihr wisst ja, was uns fehlt. Wählt mir Jaka, Schleppe, Träger, Wetterfahne, Stelle, Jäger, Lieferante, Brocke, Schnapper, Stimpfi, Jahen, Hose, Happe, Juwelgleis, Philister, Zöp, Hase, Köp und Wasserköp. Männer tun uns Not, Männer echt von Korn und Schrot, fest wie Stahl und ach so spät, wenn er sich um Frankfurt dreht, stark im Recht und stolz und fest, Frankfurt ist Kalumpenest. Männer ohne Furcht und Schreck, die nicht laufen gleich weg, wann der stonnert oder blitzt und klärt und die Sache gefährlich wird, die sich wehren vor unserer Stadt, herzhaft, wann sie es nötig hat. Männer echt von Gritz und Geist, dass man nicht den Nebel schmeißt. Gritz im Herrn anstatt den Knopf, trifft den Nagel auf den Kopf und vor allem Herz und Hand vors deutsche Vaterland. Oh, habe ich gedacht, hat zwar die Frau nicht erwähnt, aber das ist es, der sucht man ja heute auch wieder. Mit klarer Kante Politiker. Die hat es damals nicht gegeben, hat es heute nicht gegeben und er hat sie gefordert. Fand ich toll.
Es gibt auch Musik, die sich auf Stolze bezieht. Mhm. Was können wir denn da mal nehmen?
Also es gab zu dem 200. Geburtstag von Stolze jetzt einen Wettbewerb, da ist Michael Quast derjenige, der das ausgerufen hat. Jeder konnte mit Stolze Texten ein Lied komponieren und das auch aufnehmen.
Der Stolze-Wettbewerb, eine Veranstaltung von Michael Quasts Fliegender Volksbühne. Und Michael Quast hat den verliebten jungen Altegässer selber auf die Bühne gebracht in der Kneipe Mampf mit Musik von Markus Neumeier, Text Friedrich Stolze, dabei auch Susanne Kohn, Gregor Pramel und Stefanie Kunkel. Und so klang es vor kurzem.
Seit ich sie in Pennen traf, bin ich um mein goldenes Schlaf. Ist mir ganz vorher viel Tuwak, Gart und Käsespiel. Seit dem Walzer beim Mattern Reuschkarone und Kastern und Kabel in dem Kranz, bis ich wieder
der Doppelkopf mit Frank Lehmann und Daniela Baumeister. Wir reden über Friedrich Stolze und darüber, warum seine Texte heute brandaktuell sind, warum ein Redakteur im Unruhestand sich jetzt mit mehr Zeit mehr seiner Hobbyleidenschaft widmet, dem Theater. Frank Lehmann, man kennt Sie aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Sie haben die Tagesschau-Redaktion geleitet und die Hessenschau. Sie haben Börse vor 8 aufgebaut und viele Jahre ihre, in Anführungszeichen, Kundschaft mit Anlagetipps, Börsenerklärungen und Geschichten rund ums Geld informiert und dabei auch wahnsinnig unterhalten. Aber dass Sie Theater spielen, das ist gar nicht so bekannt. Wann begann denn diese Leidenschaft?
Boah, die begann an sich schon sehr früh. Als ich von Berlin herkam, 54, kurze Zeit später kam in der Schule war das, in der Zienschule. Da kam die Theatergruppe auf mich zu und sagte, wollen Sie denn auch spielen? Wir suchen so einen kantigen Typ, der so ein junger Liebhaber vielleicht, so in der Richtung. Da habe ich gesagt, so überhaupt einen richtigen gekommen. Aber sie haben noch so ein bisschen so ein Berliner Dialekt drauf, dass wir wollen kein Frankfurterisch, wir wollen Hochdeutsch. Da habe ich gesagt, und kann man das lernen? Ja, das kann man lernen. Da gibt es im Hessischen Rundfunk einen, der macht einen, bringt einem das bei und da kann man ein bisschen. Und da bin ich hin und der hat auch nebenher Unterricht gegeben und hat gesagt, ach, ich kenne da so eine kleine Bühne. So eine Amateurbühne, hätten Sie nicht Lust, da auch mitzumachen? Sag ich, ja auch, was heißt auch, ich bin in der Schule und nicht mal weit gekommen. Ach na ja, aber Ihre Stimme und so, ich könnte da nicht, ja okay, machen wir. Und dann bin ich zu einem Amateurensemble gekommen und wir haben in Altenheimen von Kronberg bis Ruppertshain, was der Teufel, überall haben wir gespielt und zwar war ich dann immer der junge Liebhaber. Also da habe ich die Theaterleidenschaft und dann sind wir, umgekehrt. Das Volkstheater hat mich angesprochen, das Liesel-Christ-Theater hat mich angesprochen, ob ich nicht eine kleine Rolle übernehmen wollte. Ich bin mit der Familie ganz gut beisammen und sie haben mich auch ab und zu beobachtet. Aber ich sage, was für eine kleine Rolle? Ja, ein Tratsch im Treppenhaus da kannst du doch mal den Unternehmer spielen, der seinem Kind nachläuft, das ihn verlassen hat und frischt und sagt, komm nach Hause, du kommst sofort nach Hause. Das kannst du doch gut spielen, sowas. Was? Habe ich gesagt, Unternehmer? Ja, Unternehmer, der aber seinem Kind wieder haben will. Ja, dann habe ich gesagt, okay, mache ich das. Dann habe ich die Rolle ein bisschen ausgebaut. Und der Hessische Rundfunk hat es auch aufgenommen, war sowieso geplant und dann ist gesendet worden. Und dann haben wir das sogar noch wegen des großen Erfolges ein paar Mal wiederholen müssen. Meine Rolle war eine kleine, aber mir hat es unheimlich Spaß gemacht, den Leuten auch, weil ich die kabarettistisch verändert habe. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken.
Sie machen ja inzwischen auch eigene Programme. Wo ist der Reiz daran, sich sowas auszudenken? Also sich eine Figur zu nehmen oder einen Autor zu nehmen und dann Texte zu suchen und dann sich zu überlegen, wie packe ich das zusammen? Ist das auch so wie ein Fernsehfeature zum Beispiel? Oder kann man das vergleichen?
Also da habe ich auch wieder gelernt durch das Fröhliche Frankfurt-Telefon. Das Fröhliche Frankfurt-Telefon ist von einem alten Berliner, auch Berliner, dem ehemaligen Pressechef der Stadt Frankfurt eingeführt worden. Die Idee war, die Frankfurter, die nicht in Frankfurt sind, die weit weg sind, nicht in Offenbach oder irgendwo um die Ecke sind, sondern eben weit weg, Juden in Israel oder was, in New York, die interessieren sich für das, was in Frankfurt vor sich geht. Wir führen ein Frankfurt-Telefon ein, Du, Frank, machst das Aktuelle, du bist journalistisch und 3 Minuten, redest irgendwas. Die Liesel Christ macht Rezeptche, der H.P. Müller, der Mundartdichter macht was anderes. Also ihr macht dann und wechselt euch jede Woche ab. Und da schlüpfen sie ja schon dann in eine Rolle rein. Da müssen sie 3 Minuten füllen, muss irgendwas, gut, ich habe die Gast zusammengekehrt, da bleibt immer was übrig, da, wie in der Bratwurst ist alles drin. Und dann habe ich immer irgendwelche lustigen Geschichten, Begebenheiten aus Frankfurt erzählt. Und da lernen sie das dann auch. Im Fernsehen lernst du sowas nicht, da bist du ganz kurz, musst du anrufen. Oder drehen, zack, bumm, in 30 Sekunden ist die Suppe gegessen. Und hier musst du 3 Minuten ein bisschen mehr machen. Und das war zwar richtige Schule, war das.
Wie war Ihre erste Begegnung mit Stolze?
Also das war dieses Wählerlied. Mhm. Im Übrigen passte das in die 60er Jahre rein. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die 60er Jahre war der große Aufstand der Studenten, die Studentenrevolte. Ich war in der Unität und war stolz. Stolz. Ich war stolz, dort zu sitzen mit Neiltesthemd und Krawatte und jeden Tag die Vorlesung eines berühmten Professors zu hören. Auf einmal ging die Tür auf, die Typen kamen da rein und haben den von der Bühne gewischt. Das war nicht Dutschke, aber es waren, also die damaligen Revoluzzer, es waren andere. Es war auch nicht Tom Königs oder Johnny Klinke oder auch Joschka Fischer, es waren andere. Aber es war die Bewegung. Mhm. Und in dieser Bewegung habe ich auch zum ersten Mal, ich bin ja 54 nach Frankfurt gekommen und war durch Berlin halt geprägt, bin zwar erst 12 Jahre gewesen da, aber ich war geprägt und habe diese große Stadt und komme in dieses kleine, piefige Nest. Ich habe das nie bis in die 60er Jahren akzeptiert. Habe gesagt, das ist ein Vorort von Berlin, das ist ein Stadtteil von Berlin, das ist doch keine eigenständige Stadt, dieses Frankfurt. Und dann plötzlich kam diese Bewegung, Studentenbewegung, dann habe ich die Professoren verteidigt. Und dann gingen die auf die Straße, habe ich auch die Stadt Frankfurt verteidigt, weil sie gesagt haben, es muss weg, alles muss weg, habe ich gesagt, nichts muss, alles weg. Wir können uns über Politik gern unterhalten. Und da habe ich gedacht, guck mal hier, der Stolze, das ist eine große, tolerante Stadt, immer schon gewesen, liberal, tolerant. Und dann hat er dieses Wählerlied gemacht, habe ich gedacht, das ist toll. Das war der Einstieg.
Gibt's noch was anderes, was dazu jetzt passt?
Naja, es passt im Grunde genommen eine ganze Menge. Man muss Stolze sehen, dass er einmal der große politische Mann war. Und da will ich jetzt ein Beispiel nehmen. Wir reden über Flüchtlinge, über Obergrenzen, der Streit in der Union darüber, müssen wir eine einführen. Und auch in der Bevölkerung geht ein Riss durch die Bevölkerung. Ist das eine Überfremdung? Und weißt du, müssen wir Mauern bauen? Müssen wir sie sichtbar bauen oder nicht sichtbar? Es gibt viele unsichtbare Mauern. Und dieser Stolze hat 1879 etwas geschrieben, was sich viele ans Portepee heften sollten. Ein kleiner Text aus seiner Laterne, das war seine Wochenzeitung. Unter einem Frankfurter ist nicht allein der zu verstehen, welcher in Frankfurt geboren und erzogen ist, oder auch nur der, welcher als echtes Vollblut den Stammbaum seiner Frankfurter Familie sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits auf viele Generationen zurückführen kann. Nein. Ein Frankfurter ist auch der, welcher unter uns wohnt und weilt, sich in unsere Verhältnisse, in unsere Denkungsart und Gefühlsweise hineingelebt hat und zu Frankfurt stehen will in Freud und Leid. Wenn sich Frankfurt seinen alten freien Bürgersinn erhalten will, so heißt das noch lange nicht, Frankfurt mit einer chinesischen Mauer umgeben, um frischem Leben Zutritt zu verschließen. Ein wahnsinnig toller Text. 1879 kannst du jetzt 2016 auf den Tisch legen. Passt genau.
Eigentlich jedem Politiker mal mitgeben.
Ja, ne? Mitgeben, ja. Aus der Laterne von damals. Und das ist das frisch von der Lever, Freiheit forever. Er ist ein Freiheitskämpfer gewesen.
Wäre das jetzt Ihr Kommentar gewesen?
Ja, er ist ja, klingt blöd, aber der Gauck von Frankfurt. Mhm. Gauck, der Freiheitskämpfer. Und wenn Sie den Stolze nehmen, deswegen die Mundart ist toll. Also da können wir auch noch was hören, Absagebriefe. Das ist so das Niedliche, das Nette, das halt dialektisch. Aber die politischen Texte, die sind genauso wichtig. Und dieses beides, das kommt jetzt zum 200. Geburtstag so richtig raus. Nicht nur das Nette, das Liebliche und seine hübschen Dinge. Er hat im Übrigen, das muss man sagen, als die Preußen 1866 kamen und auch die Laternen seine Wochenzeitung verboten hat, hat er weitergeschrieben, hat aber den Dialekt benutzt und hat auch das Sachsehäuserische benutzt. Das ist noch kräftiger als das Frankfurtische, damit die sogenannten Spitzel von der anderen Seite es überhaupt nicht verstehen, was er geschrieben hat. Das war tricky.
Man musste was verpacken dann, um ja, genau, die Wahrheiten rüberzubringen. Muss man das heute auch noch viel riskieren?
Ja, riskieren musst du schon. Alle mussten Mund aufmachen.
Und machen das genügend Leute heute?
Nein, machen eben viel zu wenig. Und deswegen freue ich mich, dass Martin Luther ja wieder nach oben kommt jetzt. Das ist auch ein Gradliniger, der standhaft war. Genauso einer war Stolze. Hat sich nicht verbiegen lassen. Und wir haben leider heute sehr viele, auch in der Politik, die sich verbiegen lassen, auch wegen der Penunzen, weil sie viel Geld kriegen, sagen sie, naja, ich muss von irgendwas leben. Das war damals nicht so, er war auch ein bisschen ärmlich.
Frank Lehmann über Friedrich Stolze und wir gucken gleich mal wieder weiter nach den auffälligsten und vielleicht auch versteckten Gemeinsamkeiten. Herr Lehmann, Musik für Sie, was würden Sie gerne für sich selber hören?
Joe Cocker, ach, ein Traum, allein die Stimme schon.
Und sagt auch, was er denkt und singt, schreit
und
es raus.
Schreit es raus und dieser Zappelkönig wieder, ich habe den ein paar Mal erlebt, ich bin ein Fan und das zweite ist Tina Turner, also wissen Sie, wenn die da rein wackelt und dann anfängt, ihre Hits runterzuziehen, das ist ein Träumchen, das sind Typen und die Typen vermisse ich auch in der Musikszene.
Der Doppelkopf mit Frank Lehmann und Daniela Baumeister und eben gehört Joe Cocker, den Frank Lehmann sehr verehrt, auch weil er alles das sagt und denkt und singt, was er fühlt. Gemeinsamkeiten zwischen Friedrich Stolze und Frank Lehmann, auf der Suche sind wir auch in dieser Sendung im Doppelkopf. Was denken Sie denn, die auffälligsten Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Sie haben eben gesagt, sich nicht verbiegen lassen. Zum Beispiel?
Ja, und dann die Liebe zur Heimat. Also ich habe ja gesagt, ich habe gekämpft bis Mitte der 60er Jahre, bis ich dann diese Stadt Frankfurt in mein Herz geschlossen habe. Es kam immer vorher so Berliner, die haben mir gesagt, was ist denn das hier für eine Stadt, Mensch, dass du dich hier wohlfühlst. Wenn ich hier durchfahre, denke ich, ich fahre durch Steglitz. Dabei sagen die, das war Frankfurt. Du kannst doch hier nicht leben. Sag ich, ja, pass auf. Ich fahre aber 20 Minuten, bin ich dir im Spessart. Da hörst du die dollsten Vögel und dann siehst du Fachwerkhäuser. Was, 20 Minuten? Glaube ich nicht. Doch, klar. Also Berliner. Und dann, wenn du 40 Minuten von hier fährst, bist du in der Drosselgast. Was, die kenne ich doch. Ja, siehst du? Und in 40 Minuten bist du dann da. Oder bist im Süden, bist im Odenwald. Das habe ich mit dem Berliner Typen gemacht. Da war die Mauer noch da. Die waren ja gefangen in ihrem, ja. Das gibt's ja nicht. Du bist ja 20 Minuten, bist ja völlig in der Einsamkeit. Das kennen wir ja alle ja nicht. Ist doch ja schön hier. Und deswegen habe ich immer gesagt, du musst Frankfurt und das Umland, das musst du einbeziehen. Und dann bist du zu Hause. Und ich liebe diese Heimat. Und der Frankfurt Goethe Stolze hat ja auch was über Frankfurt geschrieben. Und das hängt ihm vor. Also das ist so die Erkennungsmusik zu Friedrich Stolze. Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die so mehr wie mein Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in Kopenhagen, wie kann noch ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Das haben die gesagt, sag mal, das ist ja Hybris, dieser Frankfurter. Aber man muss sagen, im Gegensatz zu Goethe, er war nicht auf Rosen gebettet, Friedrich Stolze. Er musste teilweise auch schreiben. Und das sind so die Gelegenheitsgedichte. Und die Gelegenheit war das Turnfest damals. Das kam nach Frankfurt. Und da musste er etwas schreiben, um Frankfurt so ein bisschen in die Herzen der Turner. Und deswegen hat er dieses Ding gemacht, die letzte Strophe. Und wann sie bei uns sich amüsieren, dann wird sie der Abschied doppelt drehen und gebe mir recht und stimme mit euch. Wie kann noch ein Mensch nicht von Frankfurt sein?
Also ein echter Patriot. Und die armen Offenbacher, die Chance gehabt hätten, aber nicht wollten.
Ja, die haben sie ja gehabt. Sie haben einen Haftbefehl ausgestellt. Hat er gesagt. Nee, sie haben gesagt. Sie wollten, weil Offenbach gehörte nicht zu der Freien Reichsstadt Frankfurt und deswegen musste er immer in den Mauern von Frankfurt bleiben. Wenn er in Richtung Offenbach sind, gleich kassierten, das vergesse die Frankfurter den Offenbächen bis heute nicht.
Ist es sowieso so vieles von damals, was sich bis heute gerettet hat? Hat sich denn seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankfurt wenig geändert oder war damals die Stadt einfach schon so weit voraus ihrer Zeit?
Sie waren sich immer voraus. Wir haben ja einen Schmelztiegel der Nation immer schon gehabt. Hat mit dem Flughafen zu tun. Wir liegen mittendrin in Deutschland, wo die Handelswege sich geschnitten haben. Ich fand auch die 60er Bewegung, bis auf die militärischen Militärauseinander war es nicht, aber es war hart an der Grenze. Auch die Startbahngeschichte. Ich weiß nicht, ob das anderen Städten so gelaufen wäre. Es war ein Unmut der Bevölkerung da. Ich habe das ja als Reporter für die Hessenschau und Tagesschau live miterlebt, war auch draußen direkt. das war beeindruckend. Das war beeindruckend, wie man seine Gegend, seinen Wald verteidigt hat. Und auf der anderen Seite der Staat. Und sie kamen doch irgendwie zusammen. Es war teilweise brutale Abende und Nächte da draußen. Aber irgendwann kam man zusammen und hat sich arrangiert. Und das zeichnet diese Region aus, dass man zwar bis aufs Messer nach vorne geht, aber dann irgendwie sich mit der anderen Seite und auch kooperiert. Ich habe das nie so, bin allerdings nicht so oft rumgekommen, aber bin sehr stark im Ausland rumgekommen und habe das in China gesehen. Da ist der Staat ganz schnell, ganz brutaler. Das habe ich hier in der Form, bis auf einige Ausnahmen bei der Startbahndebatte, nicht erlebt.
Faszination also weit jenseits nur von Banken und Börsen. Also es gab nicht nur die freien, liberalen Bürger, es gab auch damals wie heute andere. Damals gab es auch Kleinbürger und da hat Stolze dann Hampelmann-Jaden geschrieben und hat auch da versteckt. Was wollte er denn damit bezwecken?
Nee, er wollte im Grunde genommen den Leuten immer den Spiegel vorhalten. Mhm. Und er hat sich mit Figuren benutzt, wie das andere große Dichter auch gemacht. Denn benutzen eine Figur und ziehen die durch. Und das hat er gemacht. Und es gibt so hinreißende kleine Geschichten, wo es auch um Elternhäuser oder um kleine Liebschaften geht. Und ich habe eins, finde ich, hinreißend, ist der sogenannte Absagebrief. Da sind wir wieder bei dem lieblichen Stolze. Das ist nicht der politische, das ist der liebliche, sympathische, der sich um Liebe kümmert und so weiter. Jean lebt wohl. Mein Vater leid's nicht. Und wer soll die Eltern ehren? Ohne sich, da gedeiht's nicht. Und wann man noch so glücklich wäre? Ewig zwar, wenn ich dich liebe, nimmermehr vergesse ich dich. Doch die Eltern zu betrügen, das bringe ich nicht über mich. Geh nicht mehr am Haus vorüber, dass dich nicht mein Vater sieht. Dann ich krieg sonst Vorwurfstreffer, wie ich sie schon oft hab kriegt. Teure Jean, du das bedenke, gell? Du tust vor ganz gewiss, du den alten Mann nicht kränke. Und komm erst, wann's dunkel ist. Aber komm durchs Hinnepfertche, denn mein kindlich Ehrlichkeit war's zwar das geheime Örtche, wo der Vaterschlüssel leid. Doch die Eltern zu betrie, lieber Jean, sei Fan von mir. Na, und kräg ich's auch verzieh. Drum, komm durch die Hinne dir. Stolpe ja nicht auf die Stiehe, denn mein Vater ist zu Haus. Tu's um seines Schlummers Wesen. Liebe, zieh die Stiefel aus. Absagebrief, doch herrlich. Da ist kein politisches Ding drin. Das ist nur die Liebe zwischen zwei Menschen. Ist doch toll.
Superschön.
Ja, finde ich auch.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur, jetzt wieder mit Musik für Frank Lehmann. Das Duett der Perlenfischer aus Bizets Oper Die Perlenfischer. In der Version von Luciano Pavarotti und Nikolai Tscharow. Sie haben mir gesagt, alle schmelzen dahin. Da kann er nur zustimmen. Doppelkopf mit Daniela Baumeister und Frank Lehmann. Stolze Verehrer, stolze Versteher. Einer, der uns nicht nur Börsenkräche und Bankenskandale erklären kann, sondern auch einen großen Frankfurter Dichter nahebringen. Frank Lehmann, wie oft sind Sie denn damit eigentlich unterwegs mit dem Programm?
Nein, ich bin ja, also das ist eine Mischung aus, wir haben hier in Frankfurt und Umgebung hessisch, ich muss ja wirklich sagen, Hessen, eine ganze Menge. Also wenn Sie die Wetterau nehmen, da gibt es hinreißende Stücke aus den 20, ich sammle so Dialektbücher aus den 20er Jahren in Wetterauer Dialekt, dem Volk aufs Maul geschaut. Das hat Luther schon gemacht und das hat Stolze erst recht gemacht. Und ich komme nochmal darauf, Goethe hat das auf ganz anderem Niveau natürlich aufgemacht, aber nicht so direkt, wie das die beiden gemacht haben. Luther ist für mich genau das Gleiche wie der Stolze.
Wenn man so diese alten Texte, alt sind sie ja nicht, diese aktuellen alten Texte hat und sie sagen, sie beschäftigen sich damit so gerne. Wie inspirieren die sie mit dem, was sie heute tun und denken?
Naja, das, was die Politik auch machen sollte, sie sollte gucken, dem Volk aufs Maul schauen. So. Und da, das Volk artikuliert sich ja auf unterschiedlichste Weise. Und wenn Sie diese kleinen Heftchen nehmen, die ich irgendwelchen Antiquariaten gefunden habe, von irgendwelchen völlig unbekannten Dialektdichtern, die machen in ihrer Freizeit, hat er gesagt, ich gehe nicht Fußballspiel, ich dicht halt. Und dann dichten die und schreiben etwas, was ihnen auf der Seele brennt. Nicht unbedingt kritisch, aber vielleicht auch lieblich. Und diese Texte, die zeigen, guck mal, Da ist mehr als nur Fußballspieler, da ist mehr als nur Protest gegen was, sondern da spielen sich ganz andere kleine Dinge ab. Und deswegen lese ich solche Dinge und macht mir unheimlich Spaß. Deswegen, ich bin mit Stolze unterwegs, klar, aber auch mit ganz anderen Autoren.
Kleine Texte, große Wahrheiten, große Texte, kleine Wahrheiten, Stolze und die anderen. Wenn Sie heute das sehen vor dem Hintergrund, dass ein Wort wie Lügenpresse wieder täglich in den Medien ist, dass es einen Parteitag einer Partei gegeben hat, zu dem Journalisten nicht zugelassen wurden und ein amerikanischer Unternehmer gewählt wird durch Lügen und andere Unwahrheiten. Wie hätte Stolze das kommentiert?
Ja, heftig. Ist schon traurig. Wahrscheinlich hätte er beides gesagt. Es ist ein trauriger Zustand unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die wenigen, die Mumm in den Knochen haben, zeigt euch, lasst das nicht durchgehen. Vor allen Dingen, Sie haben vergessen zu sagen, was wir mit Flüchtlingen zum Teil auch in diesem Bundesland gemacht haben. Das kann man nicht durchgehen lassen. Und dieses nicht durchgehen, ach, das verspielt sich doch, sagen doch viel, ist alles nicht so schlimm. Nein, ist ein blöder Zusammenhang, aber wir haben eine Vergangenheit. Und deswegen wäre den Anfängen. Und der hätte das sofort klargestellt. Erstens wäre er furchtbar traurig über seine Mitmenschen gewesen und gleichzeitig hätte er gesagt, das geht nicht, wir müssen Flagge zeigen. Heute würde man sagen, du musst Kante zeigen. Und das findet heute zu selten statt. Das war damals, haben die auch den Schwanz eingezogen. Und deswegen waren die Frankfurter, die ja immer, wie gesagt, tolerant, auch ein bisschen aufmüpfig waren. Sie waren ja immer die freie Reichshauptstadt gewesen, bis die Preußen kamen. Und das prägt natürlich, wenn sie vorher frei waren, konnten alles machen. Drumherum waren kleine Herzogtümer, da war Kurhessen-Kassel und Frankfurt immer frei. Und das prägt so eine Gesellschaft. Wenn dann da die Preußen kommen und das Korsett anziehen oder später kam auch Napoleon noch an, dann müssen sie sich wehren. Und das haben die Frankfurter immer gemacht. Und Stolze war ihr Aushängeschild damals gewesen. Er konnte sie artikulieren und er hat das, wie gesagt, hinreißend gemacht. Er hat das in Prosa, in Hochdeutsch gemacht. Die Texte haben wir ja zum Teil gelesen. Und er hat das im Hinreißen auch in Mundart gemacht. Mundart trifft, aber verletzt nicht. Und das hat er teilweise ja auch so hingekriegt. Er hat scharf geschossen und trotzdem fühlten die Leute sich nicht so verletzt. Und heute wird nur scharf geschossen und die Verrohung der Sprache. Und das hat, wenn Sie mal die Texte von ihm lesen, die er Prosa geschrieben hat, das ist ähnlich hinreißend, wie das ja auch gut Luther versucht hat, indem er dem Volk aufs Maul geschaut hat und gesagt hat, wir müssen die Sprache des Volkes sprechen, aber eben gewählt. Und nicht roh. Und wir haben eine rohe Sprache. Auch der Mann, der in Amerika gerade gewesen ist. So eine Verrohung, eine Verballhornung auch der Sprache.
Stolze würde wahrscheinlich heute nicht eingesperrt, sondern wie so viele ausgesperrt.
Ausgesperrt, ja, das ist richtig. Ja, ja.
Sie haben noch einen Text?
Ich habe noch, ja, um den, dass man das Klassische, was man unter Stolze versteht. Das ist das, die sogenannte Blutblase. Da muss man erst was erklären. Es gab in den Schulen Pfannschwänz oder Hasselstecke. Das würde man heute so eine Art, übertrieben Gummiknüppel der Polizei. Also die Blutblase. Pfannschwänz oder Hasselstecke soll ka weiser Lehrer führen. Statt's Besserung zu bezwecke, kann ihm Schlimmes mit passieren. Der Herr Diehl hat es erfahren. Ach, an sich selber wunderbar. Der vor so und so vielen Jahren, in Frankfurt Lehrer war. Dann der Diehl war auch so einer, gleich auf Prischel stand sein Sinn. Und sein Pfannschwänz war ka kleine, und sein Stecke, die war nicht dinn. Böse Bube gab's ach freilich, ware Teufel ganz gewiss, den es selber nicht mehr heilig in der Schule er Pfannschwanz ist. So Schüler, schlimmster Rass, ach, namens Mohr, er Metzger so, Unfug triefe in der Klasse, ach, man hat ka Begriff davor. Dem Herrn Diehl sein neue Stecke hat er harmlich sehr beschmiert. Der Herr Diehl hat's erst entdeckt, als er sich die Händ lackiert. Wat no, Morche, kimmste Moje, denn keiner hat's getan, wenn in Ebbis dir besäue, Lumpebub, da denkst du dran. Mohr, von Ahnung belästigt, denn er war von feiner Nas, hat sich hinne wohl befestigt, Blut gefüllt, er Schweineblas. So begab er in die Schule sich, setzt sich sittsam auf seinen Platz. Diehl erhob da von seinem Stuhl sich, komm doch mal her, mein Schatz. So, hab ich dich, bereue sollst du jetzt dein Frevel schnell. Lehrer Diehl ließ sich in neue Pfannschwanz hole vom Bedell. Hat den Mohr dann flugs gezogen über den Stuhl. Wat, Satanas? Hui, wie sind die Schmiss geflogen, auf dem Mohr sei Schweineblas. Bis se
platzt. Und ausgestoßen hat ein dumpfer Ton der Moor. Aus der Bar von seiner Hose quolle Blutstrom, ach hervor. Leerer Diel gewahrt's mit Schrecke. Ihm entfiel der Pfarrenschwanz. Sterben da der Moor sich strecke. Mette! Schrisch die ganze Klass. Gar nicht war das Blut zu stille in der Bädehose, aber liebe Moor, um Gottes Wille, rief der Diel, ach, stepp nicht na, da hast du drei Batze kauft, der Triffe bei dem Kitz Äppelranse oder Matze oder bei dem Steiz Lakritz, nimm sie, Moorche, guck, mei Träne, ach dich, ach, gewiss nicht mehr. Da begann der Moor zu stähne. No, so käb's es her.
Und die Moral von der Geschichte.
Er ist ja nur kein Lehrer nicht, aber der auch sein Schüler nicht.
Aber der auch sein Schüler
nicht. Sein Schüler nicht, ja, die Barge zurück.
Also, wenn Sie Frank Lehmann mal irgendwo sehen können, gehen Sie hin. Es ist wirklich ein großes Vergnügen, Sie auf der Bühne zu sehen mit Ihren wunderbaren Texten. Was können wir heute von Stolz lernen?
Ach, eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben es auch in der Sendung schon so durchblicken lassen. Gradlinigkeit auf den anderen hören, mit Menschen, mit Mitgefühl haben und er hat ja, und Liebe, er hat seine Frau hinreicht, seine Familie, gut, 11, 12 waren es dann nachher Kinder. Er hat bei allem, er hat ja geschrieben ohne Ende, er hat ja Bücher, ich habe hier eins liegen, das verwahre ich, das ist aus dem Jahr 1892, also das erste Buch in dem ersten Jahr nach seinem Tod. Und die sind heiß begehrt, Novellen und Geschichten und Gedichte, hat geschrieben wie ein Berserker. Und das zog sich durch, die klare politische Demokrat, Mitbestimmung, Frauengleichberechtigung, das ist schon ganz früh gewesen, das war ja auch am Hambacher Fest 1832 und wissen Sie, die Rückbesinnung auf die Demokratie, das ist heute wichtiger denn je. Wir merken die Auswanderungen, Sie haben es ja erwähnt, was wir in der Welt haben, von Amerika angefangen bis bei uns nach Deutschland. Und an die Gleichberechtigung, Mitbestimmung, demokratisch, auf den anderen Rücksicht nehmen. Diese Sachen hat uns Stolze vorgelebt und hat sie in seinen Schriften so toll verewigt, dass ich die nur empfehlen kann.
Sie haben noch was zur Bank oder zu den Banken.
Ja, er hat auch über Geld geschrieben. Er hat auch über die Bässe. Bässe ist das, wenn es an der Börse richtig runtergeht, wenn es richtig kracht. Und da hat er geschrieben, Bässe, nur ganz klar. Leise ziehen durch mein Gemüt traurige Gedanken. Kurse fallen ganz rapid. Wie euch, junge Banken, fallt, bis in der Gründerzeit alle Flöten schweigen. Wenn ihr genug gefallen seid, könnt ihr wieder steigen. Also so ein bisschen was über die Aktienwelt, 1872 geschrieben.
Wir haben ja angefangen in dieser Sendung mit der Tatsache, dass Stolze der Frankfurter ist, den Sie am liebsten mal getroffen hätten. Was würden Sie ihn denn fragen, wenn Sie ihn heute treffen würden oder was würden Sie ihm sagen?
Fragen. Was sagst du, Friedrich, zu dem, wie du dein Deutschland heute siehst? Er war ja Demokrat, er wollte das vereinigte Europa übrigens schon damals, das kam ja auch noch mit hinzu, das war ja auch die Freiheitsbewegung damals gewesen. Wie siehst du unter einem Brennglas, guck mal, wie siehst du A, die Welt oder wie siehst du Deutschland und wie siehst du heute dein Frankfurt? Was hat sich zum Positiven und zum Negativen verändert? Was meinst du? Das würde ich ihn gern fragen.
Würde er verzweifeln oder hätte er Ideen?
Nein, der hat Ideen. Der hat sicher Ideen. Der sagt, ach, Frankfurt mit der Banker, da fällt mir schon was ein. Ich habe das eine Ding eben gebracht, da fällt mir schon was ein. Die Banken sind momentan in einer nicht komfortablen Lage und damit auch die Stadt nicht. Da wird er schon seine Meinung dazu sagen. Er wird auch sagen, die Gier ist was ganz Wichtiges. Ja, ich habe jetzt kein Gedicht von ihm da, aber er hat es auch beschrieben. Was ganz wichtig ist in der menschlichen Natur, nur du musst deine Grenzen kennen und du musst die Grenzen auch des anderen kennen. Und das haben gewisse Herrschaften in den Bankentürmen Frankfurt nicht gemacht, haben Boni bezahlt, obwohl sie eben Verluste gemacht haben. Und das würde er geißeln. Aber hallo, da würden tolle Texte kommen. Ich weiß nicht, ob die das in den Türmen oben lesen würden, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja momentan ein Erwachen in den Bankentürmen, sogar ein böses Erwachen. Und da wäre so Friedrich Stolze gar kein schlechter Ratgeber.
Neue Karriere als Bankenberater. Ja. Es war ja nicht ganz leicht, Frank Lehmann einen Termin für dieses Gespräch zu finden, denn Sie sind sehr beschäftigt, nicht nur mit diesem Theater, sondern auch mit vielen anderen, zum Beispiel in der Kirche. Und der Name Luther fiel jetzt einige Male. Sind Sie im nächsten Jahr dann auf Spuren Luthers unterwegs wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin gefragt worden, ob ich so ein bisschen Lutherbotschafter sein will. Ich bin ja, wie gesagt, in einer Mischehe, gehe furchtbar gerne in den katholischen Gottesdienst, weil mir dieses bisschen mehr Pathos mehr gefällt. Nur bin ich in einem Jahrgang, wo man, und bei den Evangelien ist es relativ nüchtern, aber trotzdem, es kommt immer darauf an, wer den Gottesdienst macht. Die Liturgie in der katholischen gefällt mir etwas besser. So, also trotzdem bin ich geblieben und bin ein leidenschaftlicher Anhänger dieses Herrn Luther, der auch ähnlich wie Stolzer ein Rebell damals war und eine Revolution losgetreten hat. Und ich habe ja gesagt, diese Standhaftigkeit vor den Augen der gesamten königlichen und fürstlichen und sonstigen Welt in Worms zu stehen und die ihm sagen, du musst widerrufen. Und er sagt, ich kann nicht anders, ich mache es nicht. Das ist Haltung. Und wenn Sie, diese Haltung, das ist für mich das Tolle. Und die verlieren heute Rückgrat, kennen viele Leute gar nicht so richtig. Und das würde er auch den Leuten als Spiegel vorhalten. Das würde Luther übrigens genauso tun. Und deswegen brauchen wir mehr von Stolzes und Luthers in der heutigen Zeit. Und deswegen setze ich mich und versuche auch die Thesen von Martin Luther, nicht die 95, aber das, was er eigentlich gewollt hat und was er sonst noch so gemacht hat, auch sprachlich ganz anders. Wenn Sie heute die Politikersprache hören, die verstehen Sie doch gar nicht mehr. Und wenn du so was, erklären Sie mir das mal, Herr Grüner, Herr SPD, Herr CDU, Herr CSU, und dann sagt er, das ist so komplex, kann ich nicht erklären. So auf Deutsch, die haben keine Ahnung. Und das hat Luther versucht eben, und Stolzer auch, auszuheben, indem er gesagt hat, wir müssen die Sprache des Volkes sprechen, damit die uns verstehen und damit wir sie auch verstehen. Und deswegen bin ich in Sachen Luther auch ein wenig unterwegs.
Ich denke, wir werden diese Sendung dann im nächsten Jahr zum Thema Luther machen zusammen.
Gerne, ja, von mir aus.
Nicht nur die Texte von Friedrich Stolze sind ein großes Vergnügen. Das Gespräch mit Frank Lehmann über Stolze war ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und Sie haben vorhin so über Tina Turner geschwärmt. Deswegen spielen wir jetzt noch Tina Turner für Sie zum Schluss.
Toll. Das ist eine tolle Frau.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.
Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall.